Kultur denken, der Podcast des IFK Wien. In dieser vierten Folge der Staffel Alles bröckelt spricht Anna Suchek mit dem Kulturhistoriker Thomas Macho. Das Thema: Dark Tourism. Die Frage also, warum Menschen Orte der Zerstörung besuchen. Thema sind Selfies, Gedenkstätten als schulische Pflichtbesuche und das Spannungsfeld zwischen Trauerarbeit und touristischer Neugier. Thomas Macho war von 1993 bis 2016 Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2016 bis 2023 leitete er das Internationale Forschungszentrum für Kulturwissenschaft in Wien. Für seine Arbeiten zu Tod, Erinnerung und kultureller Repräsentation von Katastrophen wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Sigmund Freud Preis für wissenschaftliche Prosa.
Herr Macho, wir sitzen hier in der Ausstellung von Thomas Hirschhorn, die er gestaltet hat in den neuen Räumlichkeiten des IFK. Das Ganze ist eine wilde Baustelle sozusagen, ein Work in Progress ist es gewesen. Kartonwände, es ist angesprayt, es stehen verschiedene Dinge herum. Es ist ein rohes Aufnahmestudio, in dem wir uns befinden. Draußen hingegen, da wütet eine echte Baustelle. Da wird der große U2-U5-Knotenpunkt gebaut. Wir hören im Hintergrund die Baustellengeräusche. Gibt es denn auch so etwas wie Baustellentourismus oder sind Baustellen per se nicht sensationell genug, um da Leute anzuziehen?
Also die sind ganz bestimmt sensationell genug, um Leute anzuziehen. Und ich habe mich öfter schon, eigentlich seit meiner Kindheit immer wieder gefragt, was die Schilder an Baustellen zu besagen haben, die darauf hinweisen, dass Eltern für ihre Kinder verantwortlich sind und die Baustellen nicht betreten werden dürfen. Man hängt ja Schilder in der Regel nur auf, wenn man davon ausgeht, dass Menschen vielleicht das Bedürfnis verspüren, dann doch auch diese Baustellen zu besuchen. Tourismus im Sinne von organisierten Touren hat es vielleicht gegeben in der Zeit der Errichtung besonders spektakulärer Bauwerke. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von bekannten Fotobänden dazu, etwa der Wolkenkratzer in New York, in Manhattan oder auch der Umbau in Berlin, Potsdamer Platz und so weiter. Da waren sicher auch Touristengruppen, die ohnehin unterwegs waren in diesen Städten, dann daran interessiert, auch die Baustellen zu besichtigen.
Der Grund, warum wir über Tourismus reden, ist, weil wir anschließen an einen Vortrag, den Sie gehalten haben hier im Rahmen des Symposiums Crumbling Worlds. Um Ruinen geht es da allgemein. Und Ihr Vortrag, der geht um sogenannten Dark Tourism. Also das ist ein Tourismus zu Katastrophenorten. Sie haben dargelegt, dass Dark Tourism jetzt kein Phänomen der letzten Jahre oder Jahrzehnte ist, wie man vermuten möchte, sondern Sie haben da ein ganz markantes Ereignis, eine Katastrophe eigentlich auch schon skizziert, der Untergang der Titanic und was die auch nach sich gezogen hat an zeitgenössischem Interesse, auch dass gleich nachher 1912 erste Filme gedreht wurden über diese Katastrophe.
Erste Filme gedreht wurden und eben auch, das habe ich ja dann mit Vergnügen zitiert, auch schon Glossen in der Fackel von Karl Kraus erschienen sind. Und zwar zwei Wochen nach dem Schiffsuntergang, am 27. April 1912, gibt es eine ganze Sammlung von Glossen in der Fackel, die unter dem seltsamen Titel stehen. Zunächst, und das erinnert mich an die Diskussionen, die wir im vergangenen Jahr geführt haben über das implodierte Tauchboot der Titan, in dem natürlich sehr begüterte Menschen saßen und gestorben sind. Denn tatsächlich hat Karl Kraus in diesen Glossen eben auch schon darauf hingewiesen. Der Titel dieser Auseinandersetzung mit dem Schiffsunglück der Titanic lautete demnach recht paradox: Triumph der Technik oder Sieg der Technik, Silberbesteck für 10.000 Menschen oder grobe Versäumnisse Gott hat nicht Schiffbau studiert. Und in diesem Stil geht es dann auch in dem Glossen weiter. Also die Bedeutung der Katastrophe wird auf der einen Seite überhöht, auf der anderen Seite eben aber auch kritisch interpretiert und auf den Kapitalismus bezogen, wo es an einer Stelle auch heißt, dass auf der Titanic eben 25 Millionäre versammelt waren, die gemeinsam 100 Millionen Pfund repräsentierten. Und das war 1912 vermutlich eine noch höhere Summe als heute.
Es ist auch angesprochen worden, dass die Reisen zu Orten der Katastrophen, also zu den großen Katastrophen der Menschheitsgeschichte, muss man sagen, dass die natürlich auch kostspielig sind, weil das oft entlegene Orte sind, Orte, die immer noch gewisse Gefahren in sich bergen. Also man denke da an Tschernobyl und Pripyat, wo sich ein sehr reger Tourismus entwickelt hat. Massentourismus ist Dark Tourism also noch nicht.
Es sei denn, und das ist ja in der Diskussion dann auch nochmal angesprochen worden, dass gerade auch sehr faszinierende Themen, die mit Tod, Untergang, Katastrophe und so weiter assoziiert sind, Publikumsmassen etwa in Museen. Denken Sie an die Ausstellungen von den präparierten Körpern, die Gunther von Hagens präsentiert hat unter dem Titel Körperwelten. Das war eine der wenigen Ausstellungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wo es zu Autobahnstaus kam, weil so viele Menschen diese Ausstellung besuchen wollten. Hier gibt es dann schon eine Verflechtung auch zwischen Massentourismus und Dark Tourism. Die Reise in ein Genozidmuseum in Ruanda, in Kigali, ist natürlich dagegen vergleichsweise einem schmalen Publikum vorbehalten. Allerdings wahrscheinlich auch nicht so unglaublich teuer. Vermutlich kommt der Ausflug nach Venedig teurer als der nach Ruanda.
Interessant finde ich auch, dass Kulturschaffende sich auch sehr mit Orten des Grauens oder des Schreckens befassen. Sie haben zahlreiche Filme zitiert, auch von Werner Herzog, also über das ganze 20. Jahrhundert eigentlich. Sie haben auch über Tschernobyl gesprochen, eben wurden auch einige Filme gedreht. Mir ist jetzt noch in Erinnerung gekommen, die Künstlerin Anna Jamulaiva, die 2024 Österreich bei der Biennale in Venedig vertritt. Sie hat ein Projekt gehabt, sie hat in den Wäldern um Tschernobyl Kameras aufgestellt, also so Kameras, die aufnehmen, wenn Bewegung ist und mit denen man wilde Tiere da dokumentieren kann. Diese Kameras sind auch dort gestanden, als Russland die große Militärinvasion auf die Ukraine gestartet hat. Das heißt, auf diesem Material, wo vorher Tiere zu sehen waren, in diesen Wäldern, in den Unberührten, sieht man dann auch Kampfhandlungen. Hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt, dieses Kunstprojekt. Es gibt auch in Pripyat einen Klangkünstler, einen Dänen, Jakob Kolding heißt er, der hat da auch Aufnahmen gemacht, ist schon länger her, von der Stille, die da herrscht, sozusagen in diesen verlassenen Räumen, in diesen verseuchten Räumen. Wieso ist das für Kulturschaffende attraktiv, solche Plätze?
Ja, das ist natürlich eine weitreichende Frage, die mindestens zurückreicht bis in die Romantik und natürlich auch in die Auseinandersetzung mit dramatischen Szenen in der Renaissance-Kunst. Natürlich sind Katastrophen, Unglücksfälle, Suizide und so weiter auch attraktive Motive immer für Künstler gewesen und für Künstlerinnen. Und ich denke gerade daran, dass Natalie Cheremischenko tatsächlich auch schon mit Bewegungsmeldern und Kameras auf der Golden Gate Bridge Bezug nehmend auf die zahllosen Suizide, die dort begangen wurden, aufgestellt hat und ein Kunstprojekt daraus entwickelt hat aus den Aufnahmen, die sie auf diesem Weg generiert hat. Eine Reihe von Jahren später hat dann der Regisseur Eric Steele etwas Ähnliches unternommen und darüber dann auch einen Dokumentarfilm gedreht, in dem er dann auch Gespräche mit den Angehörigen von Suizidopfern in den Film hineinmontiert hat.
Eine Frage, die natürlich sich stellt und die zentral ist, ist, wieso macht man das? Wieso gruselt man sich gerne? Wieso fährt man dahin? Und, aber in Erweiterung dessen auch, wieso begnügt man sich nicht mit dem Bildmaterial, das es gibt? Also ganz anschaulich ist da auch wieder die Titanic, von der es Unterwasseraufnahmen gibt, sehr gute, in guter Qualität. Dennoch gibt es dann diese Exkursionen oder wahrscheinlich jetzt nicht mehr der Firma Ocean Gate, die dann wenige Leute an Crew eines Unterwasserbootes bis nach unten bringen sollen, sodass man dieses Wrack wahrscheinlich im Nebel des Wassers von einiger Distanz durch ein großes Bullauge betrachten kann, was ja auch eine Art von Bildschirm ist.
Ein Bildschirm ist und sich vom Bild nicht unterscheidet, denn man kann ja das Wrack in dem Sinn dann nicht besuchen. Das ist auch im Übrigen ja alles längst passiert. Also einer, der mit dabei war, als dieses letzte Tauchboot Titan eben im Juni 2023 implodiert ist, war ja Tiefseeforscher und hatte schon 30 Tauchgänge zur Titanic absolviert. Das Motiv, immer wieder diese Orte aufzusuchen, erinnert an Umgangsformen mit Traumata. Allerdings kommt es hier zu sehr relevanten und wichtigen Verschiebungen, die mir auch noch nicht ganz klar sind. Also sehr oft sind ja die Traumata, die dann bearbeitet werden können, nur durch Wiederholung und eben nicht durch Erinnerung, verschoben. Das heißt, es sind vielleicht ganz andere Traumata, die dann auf diesem Weg bearbeitet und auf eine bestimmte Weise eben nicht erinnert und betrauert werden können, sondern nur in der Konfrontationsform existieren. Das ist eine sehr, sehr interessante und sehr schwierige Frage, weil die gängigen Antworten von der Katastrophenlust und den Gaffern an den Autobahnen, wenn irgendwo ein gröberer Unfall passiert ist und so weiter, keine ausreichende Antwort geben.
Die Frage, wieso macht man das? Also in Bezug darauf haben Sie, glaube ich, auch Canetti zitiert, jetzt sinngemäß, also das Gefühl, dass Überlebende haben, wenn sie einen Friedhof besuchen, also sich sozusagen abheben oder distanzieren von der Welt der Toten. Oder Srebrenica wäre auch ein Beispiel, also wo natürlich das Thema der Traumata auch sehr virulent ist, wahrscheinlich für Leute, die das besuchen. Geht es da auch irgendwie, sich zu distinguieren in seiner Lebendigkeit von einem anderen Zustand, sage ich einmal, vom Jenseits?
Ja, das war Canettis Intention. Canetti, der ein ganzes Leben lang gegen den Tod angeschrieben hat und ich glaube, es sind über 2.000, 3.000 Seiten Aufzeichnungen auch noch immer nicht publiziert, die diese Auseinandersetzung mit dem Tod bezeugen. Für Canetti war dieses Ich bin am Leben, ich stehe, die anderen liegen, die anderen sind gestorben, war diese Konfrontation ganz entscheidend. Ich bin nicht so sicher, dass diese Beobachtung allein das Phänomen zu erklären vermag, denn man könnte auch mal den Versuch unternehmen, dass es eine Art von Kontaktaufnahme mit den Toten, eine Art von Kommunikation mit den Toten, eine Auseinandersetzung mit den Toten, die für viele Kulturen enorm wichtig war und in Ritualen, aber auch in den verschiedensten Arten von Praktiken unternommen wurde. Und das würde dann ja nochmal einen anderen Sinn bekommen.
Wie ist es mit den Reisen oder mit dem Tourismus zu Gedenkstätten? Also es ist auch aufgekommen, dass der Grat zwischen Katastrophentourismus und Gedenkkultur ein sehr schmaler ist. In Österreich und wahrscheinlich auch in Deutschland ist der Besuch eines Konzentrationslagers eigentlich gängig. Also das macht man einfach in der Schule. Es gibt auch, habe ich jetzt unlängst gelesen, bei Mauthausen eine Schule, die einfach gesperrt ist, weil sich die Schüler und Schülerinnen immer so aufführen, also nicht dem Ort entsprechend benehmen. Aber die Reise in eine KZ-Gedenkstätte ist sozusagen in Österreich in der Bildungseinrichtung institutionalisiert. Wo gibt das dann in Katastrophentourismus?
Ja, den Katastrophentourismus in den Gedenkfahrten und die eben auch der Kindererziehung dienen sollen, die das niemals wieder ins Gedächtnis einprägen sollen und so, unterscheiden sich natürlich von den Veranstaltungen, zu denen tatsächlich Überlebende oder Nachkommen von Überlebenden reisen und da ein Stück einer eigentlich unbegreiflichen Form von Trauerarbeit leisten wollen. Tatsächlich ist hochinteressant und relevant für diese Thematik, dass viele der Gedenkstätten inzwischen auch sich überlegen, wie sie diesem katastrophentouristischen Element, dass man Selfies in Auschwitz knipst oder auch bei dem großen Denkmal in der Berliner Behrenstraße zur Erinnerung und zum Gedenken an die Ermordung der europäischen Juden in der NS-Zeit und so weiter, wie man das begrenzen kann. Also in der Behrenstraße gibt es inzwischen Schilder, die darauf hinweisen, dass eben Picknick und Frisbee oder andere Spielarten nicht erwünscht sind und dem Charakter des Ortes nicht gerecht werden. Das ist etwas, was natürlich auch mit dem Element von Erziehung in Zusammenhang steht, das immer auch einen Widerstand hervorruft und das wir alle natürlich auch aus unseren eigenen Erfahrungen in der Schule noch gut kennen.
Gleichzeitig ist Erinnerung oder Gedenken ja nicht etwas, das man mit Knopfdruck anschalten kann. Und genauso kann man es auch nicht motivieren, indem man gewisse Verhaltensregeln vor sich gibt, die eigentlich unserem heutigen Leben widersprechen und das dazu gehört, dass man ein Selfie macht, wenn man wo ist.
Genau. Und die Frage ist ja, was macht das Selfie eigentlich mit mir? Projiziert es mich in eine dieser Vergangenheiten hinein oder umgekehrt schließt es diese Vergangenheit vielleicht gerade, indem ich dieses Foto und dieses Zeugnis mache, auf eine ungreifbare Art und Weise ab? Situiert mich das Selfie in der Welt, vor der ich mich zeige, oder schließt es diese Welt gerade aus?
Wie meinen Sie, dass die Welt ausgeschlossen wird?
Ja, dass das, was draußen ist und was mich zeigt, ja gerade nicht zeigt, dass ich jetzt da ein Opfer bin, das sich zum Beispiel in dem KZ befindet, in dem so viele tausend Menschen zu Tode gekommen sind, ermordet worden sind, sondern wo man sagen kann, diese Welt ist gerade dadurch draußen, dass ich mein Zeugnis schon sozusagen zum fotografischen Dokument erhoben habe.
Man liest auch hin und wieder in den Medien, also wird das auch oft aufgegriffen, wenn so etwas passiert, aber Tod durch Selfie-Produktion, also die Beispiele, wo jemand sich vor einer besonders spektakulären Kippe oder was auch immer sich aufs Geländer stellt oder so vor einem Aussichtspunkt, der irgendwie ein Instagram-Renner ist und dann irgendwie versehentlich hinunterstürzt. Was heißt das? Was ist das?
Das ist natürlich der klassische Unfall, der mit sowas einhergeht, und dieses Selfie ist dann natürlich buchstäblich, wenn es überhaupt erhalten bleibt, das letzte Dokument, das von einem Menschen, der auf diesen Pfaden der Faszination gewandert ist, übrig bleibt.
Ich würde gerne noch auf das Generalthema des Symposiums zu sprechen kommen, die Ruinen. Also es werden hier total unterschiedliche Aspekte behandelt, aber Ruinen per se als Topos und Motiv, bauliche Ruinen, jetzt meine ich, haben auch eine Geschichte im Fremdenverkehr, im Tourismus.
Absolut, absolut. Und man muss daran erinnern, dass der Besuch von Ruinen, ganz angefangen den Grand Tours eben dann ins alte Ägypten, wo man bewundernd vor den Pyramiden steht, wo unzählige Grabräubereien stattgefunden haben, das kann man natürlich sehr gut auch beleuchten mit Blick auf diese manchmal ganz schwer greifbare Faszination, die von den Bauruinen ausgeht. Ich erinnere auch daran, dass die Lost Places-Fotografie inzwischen ja geradezu in Konkurrenz tritt zu dem, was an touristischen Fotomotiven. Wer will noch Venedig fotografieren? Das hat man in unzähligen Fotobänden. Aber einen Lost Place zu finden und dort etwas fotografieren zu können, was darauf hinweist, dass hier mal Menschen gelebt haben, die aber offenbar verschwunden, verstorben, nicht mehr da sind, das hat nochmal eine eigene Faszinationskraft.
Nämlich einen Lost Place zu finden, der nicht auch schon ausgeschlachtet ist auf den diversen Kanälen.
Genau.
Haben Sie selber Dark Tourism-Erfahrungen?
Nur die Erfahrungen, die wir vermutlich alle teilen. Ich habe tatsächlich natürlich auch diese Gedenkfahrten zu ehemaligen Konzentrationslagern und Gedenkstätten und dergleichen mitgemacht. Das war nicht eine Atmosphäre, die den Phänomenen nahe gewesen wäre, die wir jetzt beschreiben könnten oder die eben auch Robert Menasse in seinem Roman Die Hauptstadt schon beschrieben hat. Aber sonst habe ich das bisher nicht praktiziert.
Und werden Sie das machen für die Recherche?
Vielleicht für die Recherche.
Welche Orte würden Sie da interessieren? Also Sie haben viele Orte genannt jetzt in dem Vortrag. Ruanda, Srebrenica, Hiroshima, Fukushima, Kambodscha. Es gäbe viele Orte auf der ganzen Welt.
Ja. Encounters at the End of the World heißt ein berühmter Film von Werner Herzog auch, den ich auch erwähnt habe, der in der Antarktis spielt und wo auch das Spiel zwischen Ende der Welt im Sinne von Rand der Welt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Idee, dass die Welt zu Ende ist und wir aber als Zeugen dann irgendwie immer noch übrig bleiben. Ich würde solche Orte, wenn ich es denn für die Recherche überhaupt brauchen würde, nur besuchen aus Interesse für die Menschen, die dorthin fahren, und weniger aus Interesse für die Orte.
Ein ganz interessanter Fall ist noch, haben Sie auch zitiert, die Atacama-Wüste in Chile. Eine der trockensten Wüsten ist, haben Sie gesagt, glaube ich, auf der Erde.
Ja.
Was auch dort viel stattfindet, ist der Abbau von Raren-Erden, also so Bestandteilen, die man für die moderne Telekommunikation braucht, für Handys und so weiter. Genau. Und sonst hat dieser Ort auch eine Geschichte als Ort, wo viele Gefangene unter Pinochet umgekommen sind, also gefangen gehalten wurden, gefoltert wurden, ermordet wurden.
Genau. Das sind die Todeslager und gleichzeitig stehen auf den Bergen in der Atacama-Wüste die weltgrößten und meisten, soweit ich das jetzt rekonstruieren kann, Observatorien, die der astronomischen Beobachtung dienen, gerade weil der Himmel so klar und die Sichtbarkeitsverhältnisse so enorm sind, dass diese Forschung dort auch betrieben werden kann. Und ich habe mal einen sehr schönen Film gesehen von Patricio Guzman aus dem Jahr 2010, in dem er eben versucht, auch die Frauen, die noch immer nach Knochen ihrer Angehörigen, denn diese Lager wurden in keine Gedenkstätten verwandelt, sondern schlicht geschleift und planiert, suchen und die dann auch einmal diese astronomischen Observatorien gegen Ende des Films besuchen.
Also sozusagen ein Blick in eine andere Welt.
Ja, die auch vergangen ist. Das Verrückte daran ist, in beiden Fällen geht es um Vergangenheit. Wenn wir durch ein Teleskop auf einem Observatorium schauen, sehen wir auch nicht die Welt der Sterne, wie sie jetzt ist, sondern wie sie vor zum Teil Millionen oder Milliarden Jahren gewesen ist.
Gibt es Forderungen oder Initiativen, Gedenkstätten zu errichten? Oder ist es auch damit verbunden, dass es nicht ein Ort ist, nicht eine Adresse, die man festmachen kann?
Das ist schon öfter passiert, dass es diese feste Adresse nicht gibt. Es gibt und gab die Idee, auch im Zuge der jeweiligen Tätigkeit von Wahrheitskommissionen, eben auch solche Museen zu errichten, Gedenkstätten zu errichten. Dass die nicht direkt in der Wüste stehen, versteht sich von selbst. Ich bin nicht mal sicher, ob die nicht auch schon eröffnet.
Sind Ihnen Fälle untergekommen, wo, wenn es baulich jetzt nichts Interessantes zu sehen gibt, weil es entweder nicht mehr existiert oder weil es nicht direkt zugänglich ist oder so, ist Ihnen untergekommen, dass Ruinen sozusagen errichtet werden, dass ein materieller Ort errichtet wird, der das darstellt, diese Katastrophe?
Ja, das ist insbesondere in Kunstprojekten gelegentlich versucht worden. Ich denke auch zum Beispiel an den Gregor Schneider, der mit seinem berühmt geworden ist, da hat er glaube ich auch den Goldenen Löwen dann dafür gewonnen in Venedig, mit seinem Haus Uhr. Das ist, wenn man so will, eine Art von Ruine, die ziemliche Anforderungen auch an die Besucherinnen und Besucher stellen. Auch eine Auseinandersetzung mit eigenen familiären Traumata und Geschichten, denn dieses Haus Uhr ist auch zum Teil angelehnt an das Familienwohnhaus, in dem Gregor Schneider groß geworden ist.
Aber von touristischer Seite, also dass sozusagen aus marketingtechnischer Seite etwas errichtet wird. Also man könnte auch sagen, das berühmte Museum in Hiroshima ist ein solches bauliches Ding, das geschaffen wird.
Vielleicht auch. Man könnte natürlich auch Ruinen schaffen oder zumindest Museen, in denen diese Ruinen dann wieder besichtigt werden können.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Macho.
Ja, ich bedanke mich auch.
Die Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klinkowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Högler, Daniela Losinitzki und Andreas Katan. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martor und mir, Martin Gastaner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Folge von Kulturdenken.